Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Freitag, den 20. Februar, wenn ihr es hört, Samstag, der 21. Februar. Und ja, ich weiß gar nicht, so die letzten Tage ist die Stimmung so ein bisschen verhalten, würde ich es jetzt mal nennen, an der Börse. Wir hatten zwar auch die ein oder andere große Kursbewegung, aber es ging doch mal so ein bisschen gesitteter zu, zumindest so gefühlsmäßig. Ja, aber auch irgendwie nichts Neues. Softwareaktien weiter am Bröckeln. Aber wie gesagt, das habt ihr schon letztes Mal in den Kommentaren geschrieben. KI und Software kann mittlerweile kaum noch jemand hören. Deswegen, heute gab es da nur eine richtig lustige Meldung dazu. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. In Indien war ja auch wieder so ein Treffen so mit den
Ja, das ist
großen
gut.
Large Language Model Führern. Und da wurden ja alle auf die Bühne dann gerufen. Da war unter anderem also auch der, ich weiß gar nicht, in Indien ist es der Präsident oder ich weiß gar nicht,
Der Modi,
wie es,
ja.
ich glaube, das ja, ist der Präsident, glaube ich. Und da waren da unter anderem Sam Altman und auch der CEO von Anthropic dann dabei und alle sollten sich so an den Händen hochhalten und die beiden haben halt nur die Faust in die Luft gestreckt und das ist dann natürlich auf Social Media sofort die Runde dann gemacht und haben sich alle dann darüber köstlich amüsiert dann, weil für diejenigen, die es nicht wissen, Anthropic wurde von ehemaligen OpenAI-Mitgliedern sozusagen gegründet im Jahr 2021 und ja, da herrscht so ein bisschen dicke Luft. Sundar Pichai war wohl auch mit am Start, war auch mit dabei, aber in dem Bild ging es eben um Sam Altman und um den guten CEO von Anthropic dann, ja. Also war sehr lustig auf jeden Fall. Ansonsten, ja, gab es jetzt so keine wirklich größeren Bewegungen, würde ich jetzt mal sagen, in dem Sektor auch jetzt keine irgendwie neue spektakuläre Nachricht von irgendeinem neuen Modell oder ähnlichem. Deswegen gucken wir uns heute in der Folge unter anderem mal an, was sich so bei den ganz, ganz großen Playern getan hat. Die Superinvestoren, wie sie gerne genannt werden, Hedgefondsmanager, mussten ihr Zahlenwerk öffnen, zumindest mal so, was sie an amerikanischen Werten gekauft und verkauft haben. Und da gucken wir unter anderem, was sich bei Bill Ackman, Daniel Loeb, Bill Gates und Warren Buffett seine letzte Amtshandlung getan hat. Und man kann diesmal sagen, wenn man es so ein bisschen durchgeblickt hat, also angeschaut hat, diesmal waren sich viele so ein bisschen uneinig. Also man hatte sehr oft Aktien, die der eine verkauft hat, der andere gekauft hat. Ja, also wirklich eine sehr interessante Entwicklung, gucken wir uns gleich dann an. Dann gab es neue Ankündigungen, dass es Investitionen, neue große im Milliardenbereich geben soll. Und ja, noch ein paar andere Quick News. Die eine zum Beispiel, das war jetzt mal die erste etwas negativere Nachricht für Waymo tatsächlich, denn New York möchte das nicht haben. Also die wollen keine Robotaxis bei sich haben. Ich glaube, da geht es halt drum, ja, das ist Taxi New York, das ist natürlich ja legendär. Also das kennt man natürlich seit Jahrzehnten, diese gelben Taxis, die da hin und her fahren. Und da haben einige wohl Angst, berechtigterweise, dass das Ganze dann natürlich recht schnell disruptiert werden könnte und dann ja sozusagen ganz New York in der Hand von Alphabet liegt. Durchaus nachvollziehbar, wenn man sich ja so die ersten Markteintritte von Waymo in einigen Städten angeschaut hat. Also in New York hat man nun sozusagen einen Riegel davor geschoben. Aber hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass es jetzt irgendwie Unfälle oder ähnliches gegeben hat, sondern eher, dass Gewerkschaften so sich dagegen gestemmt haben. Genau. Ansonsten, ja, verschaff uns doch mal einen Überblick. Was ist aktuell los? Warum war jetzt die letzten ein, zwei Handelstage? Also so gefühlt so ein bisschen weniger los. Erzähl mal.
Genau, ja, eine Quick News ist auch noch, wer das jetzt heute hört, am Samstag ist Börsentag in Frankfurt, da werde ich dort sein, im Cup Europa. Das ist, glaube ich, neben der Messe beziehungsweise Skyline Plaza. Also wenn er näher ist, kommt gerne mal vorbei. Und die zweite Quick News ist ja, Daniel, du bist ja nächste Woche gar nicht da. Da wird es dann Podcast trotzdem weitergeben, aber es gibt immer mal ein paar Gäste. Vielleicht wirst du ja auch dann nachhaltig abgelöst, wer weiß, ja.
Das
Wenn du
könnte
jetzt dann
schon
in
gut sein,
Zukunft
ja.
Hier dann Influencer wirst in Dubai und dann da irgendwie ja mit Krypto, deine Milliarden verdienst, wer weiß, ne, ob du überhaupt nochmal zurückkommst. Nein, Spaß, aber genau.
Das, ja, je nachdem, was jetzt auch zwischen den USA und Iran abläuft, das trifft mich diesmal tatsächlich ein bisschen persönlich. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erzählt. Also eben, ich bin die nächsten 2 Wochen im Urlaub in Dubai mit meiner Familie, aber also nicht irgendwelche Steuerflucht oder ähnliches. Also einfach zum Urlaub machen. Das könnte tatsächlich dann irgendwie rückflugtechnisch eventuell Auswirkungen haben, aber ja, wir müssen mal gucken, wenn man sich immer, das ist auch wieder das beste Beispiel mit der Börse, wenn man immer nach dem handeln würde, was Donald Trump so von sich gibt, ja, dann hätte man es schwierig. Also deswegen sagen wir jetzt den Urlaub nicht ab. Aber ja, wir werden mal gucken. Also wie gesagt, für meine Vertretung wird gesorgt sein. Vielleicht mache ich auch eine Folge mal von dort aus mit. Aber wir haben wirklich sehr coole Vertretungspartner gefunden. Wie gesagt, einen können wir teasern, hat er mich ja schon das letzte Mal bei mir, wo ich im Urlaub war, eine Folge macht. Florian Söllner vom Aktionär wird wieder mit dabei sein. Kam ja auch bei euch bisher immer sehr gut an, wenn er mit dabei war, und hat bestimmt wieder ein paar tolle Ideen im Gepäck mit dabei. Also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Es wird für reichlich Content für euch gesorgt werden. Genau. Aber ansonsten, ja, erzähl mal, was ist sonst so los? Was geht so an den Märkten?
Ja, der große Sturm, sage ich mal, so im Software-Sektor ist ja auch vorbei. Ist jetzt nicht mehr so, dass die Aktien komplett nach unten bröckeln, aber eine V-förmige Erholung sieht man auch nicht. Auch im Tech-Sektor, ja, gestern, also jetzt am Donnerstag, war das eher so ein Würgen, kann man so sagen. Ein paar Aktien steigen, ein paar Aktien fallen. Man merkt halt wirklich, es ist so ein bisschen Zurückhaltung einfach. Vielleicht auch, ne, natürlich vom Wochenende oder Unsicherheit bezüglich USA und Iran. Das kommt noch dazu. Was gestern auch noch dazu kam, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Es gibt so eine Private Equity Gesellschaft, Blue Owl Capital heißen die. Und da gab es halt Meldungen, dass die für 1,4 Milliarden Vermögenswerte verkauft haben und dass wohl bei dem einen Fonds das ein bisschen eingefroren wurde, dass dann die Anleger nicht ihre Gelder zu schnell abziehen. Ja, das ist quasi so das Problem wie bei einem offenen Immobilienfonds. Wenn alle aus der Tür raus wollen, dann funktioniert das eben nicht, weil man das ja gar nicht so schnell liquidieren kann. Allerdings habe ich jetzt gerade eben gelesen, dass das jetzt auch wieder von Blue Owl Capital dementiert wurde und sie sogar sagen, dass sie die Kapitalrückzahlung beschleunigen. Also muss man mal schauen. Auf jeden Fall hat das gestern auch eher so ein bisschen für Zurückhaltung gesorgt, obwohl man ja jetzt gelesen hat, dass diese 100 Milliarden Dollar Finanzierung von OpenAI so langsam finalisiert werden soll. Aber irgendwie so die Profiteure, die vermeintlichen Profiteure, also vor allen Dingen auch Nvidia und Co., die haben halt gar nicht mehr reagiert. Man merkt ja insgesamt, dass der Markt jetzt da so immer mehr abstumpft. Wir haben es ja gesagt, also diese ganzen Kooperationen zwischen OpenAI und anderen Unternehmen interessiert die Bohne nicht mehr, aber auch jetzt immer wieder diese neuen Superlativen. Der Markt ist da einfach so ein bisschen abgestumpft einfach und dementsprechend fehlen da so ein bisschen die Impulse. Und eine andere Story, die es dann gestern auch noch gab, es hatte wieder The Information berichtet, dass AMD jetzt auch so ein bisschen vorgeht wie Nvidia. Das ist eigentlich ganz spannend. Also Nvidia macht es ja so, sie beteiligen sich immer an Unternehmen, auch an Startups und so weiter oder geben denen Geld und mit dem Geld können die dann wieder Nvidia-Chips kaufen. Also das ist ja, wie gesagt, auch dieser Kreislauf, über den wir oft gesprochen haben. So ist es jetzt dann auch wieder bei OpenAI, da sprechen wir vielleicht nochmal kurz drüber, dass da ja auch Nvidia bei dieser riesigen Runde mit dabei ist. Und natürlich möchte Nvidia, dass dann OpenAI mit diesem Geld vor allen Dingen wieder Nvidia-Chips kauft. Also diese Überkreuzbeteiligung, Kreislaufwirtschaft, das läuft schon die ganze Zeit. Und jetzt ist es wohl so, dass AMD beim Cloud-Startup Crusoe heißen die, dass die da jetzt einen 300 Millionen Euro Kredit gewähren und damit sollen die dann AMD KI-Chips kaufen. Ja, und das Ganze soll irgendwie auch noch von Goldman Sachs gesichert werden und ja, das wäre jetzt auf jeden Fall mal der erste Schritt. Vielleicht wird es auch noch dann vieles weitere geben. Man probiert ja insgesamt da überall einen Fuß in die Tür zu bekommen bei den ganzen Startups oder vielleicht dann auch, falls es mal eine Konkurrenz gibt, da dann direkt den Fuß in der Tür zu haben, damit man nicht selbst disruptiert wird, wer weiß, ja. Es läuft ja immer noch, ja. Jeder Sektor wird irgendwie disruptiert, das ist schon irgendwie verrückt. Aber es gab jetzt auch noch gestern nochmal und die Tage davor nochmal Meldungen von ServiceNow, das ist ganz spannend. Und das ist so echt auch eine Sache, die mich wundert, ärgert, aufregt, ne? Die ganzen Softwareaktien oder was auch immer, das wird ja brutals abverkauft und alle behaupten, ja, wir sind ja gar nicht betroffen und so weiter, ne? Da stelle ich mir die Frage, wenn der Aktienkurs so stark fällt und ihr gar nicht betroffen seid und alles so toll läuft, ja, wieso kauft ihr da nicht, ne? Macht doch mal, haut doch mal Insiderkäufe raus, ne? Ihr habt so viel Geld alle, dann haut doch mal ein paar Millionen rein in eure Aktien. Sehr, sehr zurückhaltend. Aber bei ServiceNow, Bill McDermott hat jetzt nochmals gekauft und weitere Direktoren waren, das haben es auch gekauft und das Management hat insgesamt auch ihre Verkaufspläne gecancelt. Das ist ja insgesamt bei vielen so, du kriegst ja immer diese Option und dann hast du halt Verkaufspläne, weil du musst ja irgendwann die Option zu Geld machen, du musst deine Steuern zahlen, du musst von irgendwas leben. Deswegen verkauft man quasi einfach permanent diese Optionen. Und das haben sie jetzt gecancelt. Das ist auf jeden Fall mal so ein Zeichen, dass man sagt, hey, okay, das ist vielleicht alles übertrieben, aber ob das jetzt die Trendwende ist, ist die große Frage. Es gab jetzt bei Reddit, gab es noch einen Insiderkauf zum Beispiel. Bei SAP gab es ja Insiderkäufe am deutschen Markt. Die deutschen Insider kaufen eher ein bisschen, ne? Also bei Atos Software gab es große Insiderkäufe vom Gründer und CEO ist es, glaube ich. Aber in den USA ist das echt weiterhin brutal zurückhaltend. Ja, also bei Atlassian und Co., ich meine, die Aktien haben 80% oder noch mehr verloren. Wieso gibt es da keine Insiderkäufe? Da gibt es halt so viele Optionsprogramme, die da haben. Könnten sie eigentlich auch mal ein bisschen was zurückkaufen. Aber ja, das ist, glaube ich, das sorgt auch allgemein insgesamt so ein bisschen für Verunsicherung noch, dass da nicht mal mehr gegengehalten wird einfach. Ne? Die einzigen, die kaufen, sind die Privatanleger. Da gibt es viele Statistiken, dass die diesen Software-ETF mit brutalstem Geld gekauft haben. Muss man jetzt fast hoffen, dass nicht doch eine nächste Welle kommt, weil ansonsten werden die vielleicht alle wieder per Stop rausgekegelt oder haben riesige Buchverluste und dann kann es hässlich werden. Also es bleibt irgendwie alles so ein bisschen fragil, muss man sagen. Wobei die Indizes ja an sich, die halten sich gut. Auch der DAX, 25.100 Punkte. Das ist aber auch irgendwie im DAX auch so. Ne? Dann ist mal am einen Tag die eine Aktie stark. Dann auf einmal ist hier wieder KI-Angst bei Siemens. Dann gab es ja diesen Deal von Bayer. Das war ja vielleicht noch eine große Story, dass sie da jetzt endlich scheinbar, also das Gericht muss noch zustimmen, eine Einigung haben mit dem Glyphosat-Streit, müssen aber nochmal 7 Milliarden wohl zahlen. Jetzt gab es eher so ein paar Abstufungen von Analystenseite, Rating-Senkung, jetzt ist auf einmal Bayer wieder schwach, also ganz so einfach ist es halt auch alles nicht. Airbus hatte noch einen Ausblick unter Erwartung, die Aktie kam auch unter Druck, dagegen waren eher so ein bisschen ja, Immobilien und so weiter gefragt. Also, ja, es ist, ich sag, wie wir es vermutet haben, das Jahr ist nicht einfach, aber so ein bisschen beruhigt hat sich jetzt schon alles gefühlt, aber es kann sich natürlich auch schnell wieder ändern.
Ja, man hat es ja auch gesehen bei Figma, da weiß man ja, der Börsenstart oder die ersten Monate, die sind wirklich katastrophal verlaufen. Die Aktie ist mittlerweile so knapp 80% unter Wasser. Ja. Haben aber wieder starke Zahlen präsentiert. Ich habe dann auch bei mir eine Benachrichtigung bei irgendeiner dubiosen App bei mir bekommen, dass sie irgendeinen Influencer bei sich auf die Watchliste gesetzt hat, ja, auch für seine Community. Ich weiß gar nicht, hilf mir mal, hast du das mitbekommen, wer das war? Ich habe da irgendwas gelesen.
Irgendwas mit Esel ist das.
Esel trifft's gut, ja.
Bronze-Esel, genau. Oder Platin-Esel oder so, ich weiß nicht genau. Muss mal googeln. Googelt mal Esel, genau. Und Börse. Esel und Börse.
Ja.
Was kommt raus, wenn man Esel und Börse eingibt? Mal sehen.
Ja, Esel muss man schauen.
Kaufen und verkaufen, Pferdemarkt, ehorses.de.
Ja. Nee, bleibt also.
Hier im Esel-Long drin? Da kommt kein Goldesel. Was ist
Figma-Zahlen. Figma-Zahlen sehr stark gewesen, Umsatz 40% wieder gewachsen. Sie haben natürlich auch wieder hervorgehoben, dass sie KI-Profiteure sind. Also sie haben gemeint, je besser die KI wird, desto besser wird auch ihr Produkt, ja, weil auch eben die KI-Tools Unterstützung von genau solchen Software-Tools brauchen. Ja, langfristig immer noch natürlich sehr fragwürdig, gerade bei Figma ist natürlich dann die Skepsis auch bei vielen recht groß, dann bei Adobe wird ja immer noch gesagt, sie sind vor allem im Professional-Bereich noch so dieser Marktführer mit der starken Marktposition, auch wenn es ja immer wieder auch hieß, dass viele in einigen Bereichen natürlich, Figma ist natürlich lang nicht so breit aufgestellt wie Adobe, dass da aber halt immer mehr zu Figma dann hinwächst und ich selbst nutze Figma auch schon mittlerweile seit 3 Jahren ungefähr, also gerade jemand, der da nicht viel Ahnung hat, aber ich bin jetzt nicht im Profibereich tätig, deswegen für mich ist Figma da recht einsteigerfreundlich gewesen, auch bedienungsfreundlich, man kann auch recht viel damit machen. Ja, es ist halt schwierig weiter die Situation, aber wie gesagt, das wollen wir heute nicht thematisieren.
Ich kann noch mal 1-2 Sachen dazu sagen vielleicht, ja, zu Figma, weil das ist ja ein Beispiel dafür, die große Frage, ist Figma ein Profiteur von KI oder werden sie disruptiert? Du hast gesagt, die Zahlen waren extrem gut und was da halt noch krass war, was jetzt erstmal kurzfristig gegen eine Disruption spricht, die Net Dollar Retention lag bei 131%, also bestehende Kunden nutzen immer stärker Figma und geben immer mehr Geld für Figma aus. Das ist ja auch schon mal ein schönes Zeichen von wegen, dass hier jetzt irgendwie alles durch KI disruptiert wird oder dass man viel weniger Seeds braucht, weniger Lizenzen braucht, sieht man, stand jetzt noch nicht. Und Figma stellt auch ihr Modell um auf verbrauchsbasiert für einige Sachen. Und wir selber nutzen auch bei uns bei Goldesel Figma. Und ich, wie gesagt, ich bin aktuell zwischen Panik von wegen, was hat überhaupt noch einen Wert? Alles ist sinnlos in Zukunft. Du kannst alles vibe-coden in kurzer Zeit. Jetzt hat wieder Google die krassesten Sachen vorgestellt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Wo du dann einfach ein Foto gibst und dann bauen die so perfekte Produktfotos daraus. Na, also es ist so irre. Da hättest du früher zu einer Werbefirma gehen müssen, wahrscheinlich 1.000 Euros für gezahlt. Jetzt hältst du da irgendwas hin und der macht dir die krassesten Fotos. Aber was bei Figma halt jetzt richtig krass auch ist, die Verknüpfung mit Claude, also mit Anthropic, dass du mit Claude dir die Webseite bauen kannst, dann hast du halt einen Schnittstelle zu Figma, dann wird das komplett alles in Figma reingeladen, als Prototyp sozusagen, du kannst das anklicken, du kannst das anpassen und so weiter. Also das ist, also die Integration ist ziemlich krass jetzt mittlerweile, deswegen bin ich der Meinung, dass das schon, also Figma ist schon ein Unternehmen, was weiter sehr gut dastehen wird. Nur die, das war ja auch wieder verrückt, die Aktie war nachbörslich 20% im Plus, was hat die verloren? 85% vom Hoch. Die ersten Kurse waren natürlich auch absurd. Dann war sie 20% im Plus. Dann ist die, ähnlich wie Shopify, auf minus 5% gefallen an dem Tag noch. Von plus 20 oder plus 21 am Vortag auf minus 5, aber dann mit plus 7% geschlossen. Also da siehst du halt wieder, wie krass der Markt ist. Was, glaube ich, so ein bisschen belastet hat, ist, dass sie die Kosten auch nochmal hochfahren, um die ganzen KI-Chancen zu nutzen und so weiter. Ja, sie geben da jetzt richtig Gas. Aber da sehe ich eigentlich echt schon ganz gute Chancen, weil du brauchst auf jeden Fall, du brauchst schon ein Tool, mit dem du dann das, was eine KI baut und so weiter, nochmal anpassen kannst. Ich glaube, man kann das auch wieder rückwärts machen, dass du Figma-Sachen, dass du quasi in Figma-Designs baust und das dann an Claude quasi schickst und der baut dir die ganzen Codes dafür sozusagen. Ne? Haben wir bei uns auch schon probiert, weil wir nutzen auch Figma. Also mein Entwickler, bis vor kurzem war es so, dass das nicht so gut funktioniert hat. Also die Sachen haben jetzt nicht von wegen, ne? Du baust hier mal irgendwie eine App, schiebst das rüber und dann hast du eine App, die funktioniert. Das wird ja oft behauptet, so einfach ist es halt doch am Ende.
Ja.
Aber es geht in die Richtung, sagen wir es mal so. Ne? Also das wird schon immer alles krasser und wenn die sich dort gut positionieren, wie es gerade aussieht, dann ja, könnte das auf jeden Fall was Spannendes sein in den nächsten Quartalen.
Ja, wir haben aber die letzten Wochen gesehen, wie schnell die Entwicklung geht. Ja. Also auch wenn ich überlege, so wenn man irgendwelche Infografiken erstellt hat vor noch, also wirklich wenigen Wochen, wie voll die mit Rechtschreibfehler waren und jetzt auf einmal von der einen auf der anderen Woche ganz, ganz wenige Rechtschreibfehler nur noch. Und noch eine kleine Korrektur, die Net Dollar Retention, die liegt sogar bei 136% bei Figma. Also das ist einer der höchsten Werte, die es überhaupt gibt. Also bei den meisten Unternehmen ist es eher so, die sind froh, wenn sie auf die 100% kommen. Also viele wachsen eben eher nur durch Neuakquirierung. Dann gibt es welche, die in einem wirklich sehr guten Bereich sind, zwischen 110 und 120. Also 136 ist tatsächlich echt outstanding. Das ist wirklich sehr stark, ja. Und eben, es hat ja seine Gründe, dass Figma recht beliebt ist und vor allem Adobe sie ja vor einigen Jahren auch mal für 20 Milliarden schlucken wollte. Also das hatte ja schon seine Gründe dann damals, ja. Weshalb, das war so der erste, sag ich mal, Stein, der so den Absturz von Adobe ins Rollen gebracht hat, so damals, so die Übernahme. Ich glaube, das war so das erste Signal, wo man dann so gemerkt hat, ey, Adobe ist nicht unangreifbar, weil dann auf einmal einige echt so ein bisschen, also Teile der Marktanteile halt bröckeln gesehen haben. Also nicht eine Ablösung, das war nie ein Thema, aber eben von diesem nahezu 100%igen Monopol, das sie hatten, ja, da kamen so die ersten skeptischen Worte dann und ja. Genau, an der Stelle noch eine kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, wenn ihr die aktuell volatilen Zeiten nutzen wollt und direkt zur Brokereröffnung auch noch ein 30€ Amazon-Bruchstück haben wollt, haben wir ein super Angebot für euch, nämlich in Zusammenarbeit mit dem Smart Broker. Da könnt ihr 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen handeln. Mittlerweile gibt's viele tausend Sparpläne, die ihr ohne Ordergebühr ausführen könnt auf Aktien, ETFs, Fonds und vieles mehr. Außerdem auch die Möglichkeit, in echte Kryptowährungen zu investieren. Smart Brokers mittlerweile auch Testsieger in einigen Bereichen gewesen, vor allem auch was die Kostenstruktur angeht. Und er ist auch vom Umfang her einer der umfangreichsten Broker in Deutschland. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Ich selbst und Michael haben auch Depots dort. Da läuft auch unter anderem unsere 10x Challenge. Deswegen schaut es euch gerne mal an, denn wenn ihr unseren Link benutzt und die Aktion gibt es nur hier bei uns oder bei unseren Hauptkanälen, dann bekommt ihr bedingungslos diese 30 Euro Amazon Bruchstück Aktie eingebucht in den ersten Wochen. Dafür müsst ihr nichts tun, keine Einzahlung oder irgendwelche Trades vollziehen. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Es gibt da nichts zu verlieren und ich bin mir recht sicher, wenn ihr das Produkt dann kennenlernt, dass ihr davon dann auch überzeugt seid und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau, die USA, die sind mal wieder kräftig am Säbelrasseln und es wurde jetzt sogar ein Ultimatum gestellt. Es hieß, warten Sie mal 10 Tage ab oder 15 Tage. Es gibt wohl auch erste Satellitenbilder, dass die USA also Kriegsgerät sozusagen in Schlagposition oder ja, also vorbereiten. Ist es natürlich die Frage, wie viel Säbelrasseln oder ähnliches ist da wieder mit dabei. Jetzt mal so die erste Frage an dich. Jetzt nehmen wir einfach mal an, weil viele schreiben ja schon, dass es eine recht hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass der Angriff kommt. Würdest du dich da jetzt dann irgendwie speziell anders positionieren oder sagst du, ja, ist wahrscheinlich eher nicht so das ganz große Event, also für die Börse natürlich, für die Menschen, darüber brauchen wir nicht reden, ja, das ist ganz klar, ja, also wie gesagt, hier im Podcast geht's nur um die Börsenthemen dann, was das angeht, aber muss trotzdem einmal eben kurz erwähnt werden, für die Menschen ist natürlich immer auf allen Seiten eine Katastrophe, aber hätte das Auswirkungen deiner Meinung nach, also spürbare Auswirkungen, da rede ich jetzt nicht mal von einem Tagesverlust irgendwie von 3-4% oder so, geht man deine Einschätzung zur Lage?
Also in den Indizes meiner Meinung nach unwahrscheinlich, denn du hast ja gerade schon gesagt, also laut Wettmärkten, Polymarket und Co. ist die Wahrscheinlichkeit ja jetzt mal deutlich angesprungen, weit über 50%. Und gestern gab es ja überhaupt gar keinen Druck an den US-Börsen, deswegen auf die Meldung lediglich, der Ölpreis ist angesprungen. Deswegen gehe ich Stand jetzt davon aus, dass das im Endeffekt eingepreist ist, dass hier etwas passiert. So ein bisschen Sorge macht mir allerdings jetzt schon, dass es, glaube ich, nicht so laufen wird wie beim ersten Mal, als sie da ganz kurz hingeflogen sind mit den, was waren das, diese Bomber, haben da diese riesigen bunkerbrechenden Bomben abgeworfen. Ein paar sind ja, glaube ich, gar nicht explodiert, wie man so jetzt im Nachhinein mitbekommen hat. Und auch dieses System, wie hieß das da, Fordor und wie das da alles hieß, da diese unterirdischen Anreicherungsanlagen wurden wohl auch zum Großteil gar nicht zerstört oder ein Teil wurde nicht zerstört. Ja, dass das dann hinfliegen, abwerfen, zurück, dass das diesmal anders wird. Und selbst die USA haben es ja gesagt, also das könnte 2 Wochen gehen oder noch länger gehen und die Israelis wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Ja, also man stelle sich jetzt vor, dass die Iraner diesmal wirklich besser vorbereitet sind und ja, Luftabwehr haben oder ja, einzelne Flugzeuge abschießen, dann kann das schon anders werden. Was man so gelesen hat, was ich aber jetzt gar nicht weiß, inwiefern das stimmt. Die Iraner bekommen wohl auch Hilfe von den Chinesen mit irgendwelchen Satellitenaufnahmen und so, ne, wo die Sachen stationiert sind. Sie ja, sind da anscheinend so ein bisschen jetzt besser im Bilde. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, wenn da die Chinesen irgendwie noch mitmischen, noch irgendwie angeblich mehrere Flieger von denen gelandet. Also ich glaube, deswegen hat auch die USA bisher gezögert und wollen das weiter erzwingen, dass es da irgendwie eine Art Deal gibt. Und sie sagen ja auch immer noch, ne, sie sind da am Verhandeln und so, aber bisher kam halt nichts raus. Also, aber ich glaube trotzdem stand jetzt nicht, dass da irgendwas ganz Großes passiert. Aber klar, ne, also ich habe jetzt zum Beispiel auch diese Woche mal so einen kleinen Trade im Rüstungsbereich gestartet. Das ist für mich nur so eine kleine Versicherung, ne, dass selbst wenn, also wenn da etwas passiert, auch das Wochenende kann es gut sein, dass der Ölpreis natürlich dann einen Schub nach oben macht, dass es ein Gap nach oben gibt im Rüstungsbereich, auch bei den Ölaktien dann und so weiter. Also Rüstungswerte und Ölwerte, wenn man die nicht schon hat, kann man natürlich überlegen, ob man sich da ein bisschen positioniert, um das Depot abzusichern oder ansonsten, also wer auch aktiv handelt. Ich habe es ja dieses Jahr schon gesagt, also in diesem Jahr ist es, glaube ich, nicht die dümmste Idee, einfach auch mal ein bisschen Cash zu halten, denn man kann am nächsten Tag vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dann stehst du halt blöd da, wenn du im aktuellen Markt all-in bist. Zumindest würde ich darauf achten, dass du nicht extrem irgendwie jetzt in einzelnen High-Risk-Sektoren aktiv bist, ne? Denn da kannst du halt richtig auf den Deckel bekommen. Wenn eine Eskalation kommt, kann es auch sein, dass dann Vonovia und Deutsche Telekom so wieder steigen. sich ihre Häfen oder Walmart und so weiter. Na, das kann natürlich gut sein. Und dass dann halt irgendwelche hochbewerteten Tech-Werte ordentlich wegrasiert werden oder Quantenaktien oder irgendwas in die Richtung. Ja, deswegen, ja. Aber ich persönlich werde jetzt nicht mein Portfolio auf eine Eskalation extrem ausrichten einfach, sondern wie gesagt, würde der Markt sich dort extrem viele Gedanken machen, da würde er nicht so ruhig laufen wie heute am Freitag oder auch am Donnerstag, sondern der würde da schon brutal viel einpreisen. Das ist meine Meinung.
Ja, es gibt natürlich so die ersten naheliegenden Themen. Also sollte es zu einem Angriff kommen, also Iran kontrolliert ja die Straße von Hormuz, da gehen 20% des weltweiten Öls geschätzt durch. Also da drohen sie ja immer mit einer Blockade. Also da hat zum Beispiel JP Morgan gesagt, da würde der Preis pro Barrel Öl also direkt wahrscheinlich auf 100 US-Dollar oder sogar auf bis zu 120 US-Dollar steigen. Also eine Explosion. Davon würden dann natürlich auch die Öl- und Gasmultis in den USA dann auch wieder profitieren, also so Unternehmen wie Occidental oder eben auch ExxonMobil beispielsweise. Gold, ja, natürlich Edelmetalle wären dann wieder ein großes Thema. Man geht auch davon aus, dass dass US-Staatsanleihen hier verstärkt nachgefragt werden könnten, dass dann eben die kurzfristigen Renditen so ein Stück weit wieder gedrückt werden könnten. Und dann natürlich, ja, Rüstungssektor natürlich naheliegend. Für den Tech-Sektor wäre es wahrscheinlich eher erstmal ein bisschen schwieriger, weil dann viele wieder damit rechnen würden, dass eben auch die Zinsen ja erstmal nicht angerührt werden in so einem Szenario, weil es ja auch ein großer Unsicherheitsfaktor ist, was eben eher den Tech-Werten nicht in die Karten spielen würde. Das wären so mal so die ersten Dinger, weil so ich glaube jetzt mal an die ganz große Eskalation glaubt jetzt aktuell auch niemand, wenn dann eben eher wieder so vereinzelte Schläge. Aber wie es Michael ja gerade schon richtig gesagt hat, diesmal wäre der Iran wahrscheinlich sehr viel besser dann eben auch vorbereitet darauf, was auch wieder ein Punkt sein könnte, warum man zumindest gut argumentieren könnte, dass es aktuell eher nur Richtung Säbelrasseln dann eben geht. Und weil die USA weiß ja natürlich auch Satellitenbilder, ja, dass da quasi auch wenn du keine Satellitenbilder hast, fast jeder hat einen Verbündeten, wie China beispielsweise. Russland, habe ich gehört, mischt auch wohl mit. Ja, das sind also so Themen, die man da so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Aber wie gesagt, das nützt jetzt aktuell auch gar nicht, sonst da noch sehr viel mehr darüber, ja, zu philosophieren. Wir wissen es ja mittlerweile aus den USA, was gestern oder was vor einer Stunde gesagt wurde, hat dann eben schon wenige Zeit später oft keine Bedeutung mehr. Deswegen, wir werden für euch da auf jeden Fall dranbleiben und ja, vielleicht kann ich ja sogar schon recht aus der Nähe dann davon berichten, aber ich hoffe es doch eher nicht, ja. Jetzt schauen wir aber, was sich bei den ganz Großen, bei den Big Boys getan hat. Ich weiß gar nicht, von der Goldesel GmbH habe ich noch gar keine Veröffentlichung gesehen. Müssen die da erst noch ein paar Nullen hinschreiben dann bei den Trades
Ja, schön.
oder
Gold Esel Fund
Gold Donkey?
Management LLC.
Genau, der Gold
Gold Esel hat
Donkey, ja.
ServiceNow gekauft. Groß bei ServiceNow
Ja.
eingestiegen.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir starten mal mit dem Altmeister. Viele haben ja gesagt, seine letzte Amtshandlung und es wurde dann getitelt, dass Amazon verkauft wurde. Man kann aber schon sagen, also in Warren Buffetts beziehungsweise in Berkshires Portfolio hat sich nicht wirklich viel getan. Alle Trades, sowohl im Kauf- als Verkaufsbereich, haben sich im maximal 1%-Bereich abgespielt. Er hat Apple wurde wieder erneut reduziert dann auch die Bank of America, aber nur zu ganz kleinen Teilen dann. Also der größte Zukauf, also bei einer großen Position, ist bei Chevron und bei Chubb gewesen, aber Chevron ist doppelt so groß ungefähr vom Portfolio wie Chubb dann eben. Also Chevron hat er nochmal oder wurde um 6% aufgewertet oder vergrößert. Ansonsten New York Times wurde mit einer ganz kleinen Position gekauft, aber alle anderen Trades hier bei Warren Buffett, die sind so gering gewesen, dass ich jetzt sage, da braucht man jetzt groß nicht wirklich drüber zu philosophieren. Dann gehen wir doch lieber mal zu einem, wo es sich dann doch auch oft sehr lohnt, drauf zu gucken, weil es hier immer sehr große Bewegungen gibt. Zwar nicht viele, aber wenn, dann gibt es sehr große. Und da wissen dann natürlich von euch schon viele, dass Bill Ackman gemeint ist. Er ist ja dafür bekannt, dass er oft nur 7, 8 Portfoliopositionen hatte. Ich weiß noch, wo ich ihn das erste Mal vorgestellt hatte, waren sogar nur 7 Positionen. Also er hat immer ein sehr konzentriertes Portfolio und die beiden größten Bewegungen auf der Kaufseite, die für Aufsehen gesorgt haben, sind mit Sicherheit der Neukauf von Meta. Er ist bei Meta mit über 11% Portfoliogewichtung eingestiegen, also eine sehr große Bewegung, und bei Amazon, da hat er nochmal 65% draufgelegt auf seine Position, sodass Amazon mittlerweile über 14% des Portfolios ausmacht. Und man kann jetzt aktuell sagen, seine Konzentration im Tech-Bereich, die ist mittlerweile extrem groß geworden bei Bill Ackman. Das war vor einigen Jahren noch gar nicht so. Also da hatte er gar keine. So gerade so in der Corona-Zeit, da hat er solche Werte wie Hilton und Chipotle dann gehalten. Und jetzt mittlerweile hat er eine sehr große Alphabet-Position, eine sehr große Amazon-Position und jetzt auch eine sehr große Meta-Position. Also alle drei zusammen machen knapp 40% des Portfolios aus. Es gab Reduzierungen. Er hat eine Alphabet-Position getrimmt, aber da er noch eine andere eben hat, also er hat da von beiden, bei Alphabet gibt es ja mehrere Dinger, deswegen man muss es kurz erwähnen, aber die Position ist immer noch bei knapp 13% aktuell. Ansonsten, er hat Chipotle tatsächlich nun verkauft. Findet sich nicht mehr in seinem Portfolio. Da hat er aber auch damals die große Aufwärtsbewegung mitgenommen, aber jetzt auch am Ende sehr viel von der Abwärtsbewegung auf jeden Fall. Ja, Chipotle, Fastfood-Konzept, mexikanischer Hintergrund, also kann man so Burritos und so Zeug sich dann zu Gemüte führen. Und wie ich finde, auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, also Bill Ackman aktuell sehr, sehr techlastig unterwegs. Seine ansonsten größte Position ist weiterhin Brookfield. Also auch das eine Aktie, die ja vor allem durch breite Diversifizierung sehr bekannt ist. Uber ist noch recht groß bei ihm, also aktuell bei Bill Ackman all in sozusagen im Tech-Sektor. Wie siehst du die Bewegungen nachvollziehbar? Weil wir haben es ja selber eigentlich auch schon aufgesagt, gesagt, Amazon, Meta, eigentlich somit die günstigsten GAFAM-Werte aktuell. Ja, glaube, was sagst du zu den Trades? Ich habe
so einen Kommentar gelesen, er hat gesagt, Meta wird der größte Profiteur in Sachen KI sein. Bin ich mal gespannt. Hätte ich natürlich auch nichts gegen, weil es auch bei mir eine sehr große Position. Übrigens hat, glaube ich, Mark Zuckerberg jetzt so ein bisschen, ist er wieder am Kostencutten, um die Investitionen zu stemmen. Ich glaube, es soll weniger Optionen geben und werfen auch, glaube ich, noch mal ein paar Leute raus oder so. Ja, aber finde ich spannend, dass er bei Amazon jetzt nochmal so aufgestockt hat. Amazon ist ja wirklich auch irgendwie fast ein Mysterium, dass die Aktie seit Ewigkeiten so schlecht läuft. Ich weiß auch nicht, ne? Also die tut sich so schwer. Also neben Bill Ackman gab es auch noch viele weitere recht bekannte oder große Investoren, die da aufgestockt haben. Also da gab es viel mehr Käufer als Verkäufer. Also Warren Buffett hat ja, ist ja zum Großteil raus, die war aber auch hier, hast du ja gesagt, verschwindend gering, die Gewichtung bei ihm. Deswegen ist es gar nicht so, ja, wichtig gewesen. Aber ja, ansonsten, ja, bei Uber ist er, glaube ich, schon länger dabei und sagt die ganze Zeit, die sind hier als Plattformbetreiber auch der große Profiteur langfristig von Robotaxis. Aber ja, die Aktie tut sich auch sehr schwer. Ich glaube, er ist auch immer noch im Minus seit dem Kauf. Habe ja auch Uber bei mir im Depot. Deswegen, ja, also ich habe einiges. Wir haben einiges in Überschneidungen. Ja, der Bill Ackman scheint ein guter Mann zu sein.
Ja, hatte aber in den letzten Jahren auch nicht immer so ein ganz glückliches Händchen. Ja. Man erinnert sich noch an seine Netflix-Position, ja, ja, die er so ziemlich gefühlt am Tiefpunkt nach wenigen Monaten tatsächlich verkauft hat. Und auch bei Nike, ja, hat das Ganze nicht ganz so glücklich ausgesehen. Aber wie gesagt, was zählt an der, ja, Börse, ist natürlich der langfristige Track Record.
Und das eine ist Sache so, darf man, glaube ich, bei diesen ganzen Leuten jetzt ja auch nicht vergessen. Ne? Also die Performance jetzt auch von Bill Ackman, jetzt auch in den letzten Quartalen oder jetzt auch dieses Jahr, wird dann halt auch unterirdisch sein. Ne? Wenn du mal guckst, Meta, Amazon, Uber laufen alle nicht gut gerade. Ne? Selbst eine Alphabet korrigiert jetzt. Also er hat ja auch nichts im Depot, was irgendwie Stärke zeigt. Keine John Deere oder Walmart drin. Ne? So, also ne, da sieht man halt, dass auch so Superinvestoren teilweise ordentlich daneben liegen jetzt aktuell. Ne? Das ist ja nur ein Beispiel. Da gibt es, glaube ich, ganz viele. Also eigentlich alle, die im Bereich Tech investieren gerade.
Ja, bei John Deere gab es übrigens auch sehr starke Zahlen mit einem starken Ausblick, die über Erwartung gelegen sind, weshalb der Kurs angestiegen ist. Walmart ist tatsächlich, ja, Walmart bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil die Aktie ist ja ohnehin schon sehr gut gelaufen und der Ausblick nach den Zahlen, so als kurzer Einschub, der ist eigentlich gar nicht so gut gewesen. Ja. Da hätte man sich eigentlich mehr erwartet und trotzdem ist die Aktie ja knapp 3-4% an dem Tag im Plus gewesen. Ja, auch immer so ein Anzeichen dafür. Wir haben es ja so wie im Softwaresektor, egal wie gut die Nachrichten sind, es geht immer weiter runter. Und jetzt so in dem Retail-Sektor, zumindest mal bei einigen, egal eigentlich so ziemlich wie die Nachrichten sind, es geht gefühlt immer weiter nach oben. Ja, auch ein Zeichen dafür, dass man hier nun vielleicht mittlerweile so langsam am Höhepunkt dann angekommen ist, aber kann natürlich auch noch deutlich so weitergehen. Ja, also das nur mal noch so als kleiner Einschub, bevor wir dann noch gucken. Bei der Bill und Melinda Gates Foundation interessiert ja auch viele. Da hat es nur zwei Reduzierungen gegeben. Die waren aber recht interessant. Nämlich Berkshire wurde um über 10% gekürzt und Microsoft wurde sogar um über 16% gekürzt. Ja, also da gab es einiges an gewichtigen Reduzierungen. Das heißt einiges, zwei Positionen an gewichtigen Reduzierungen. Ansonsten ist das Portfolio gleich geblieben. Aber auffällig, dass es eben hier keine Käufe dann gegeben hat. Eventuell wurde das ja dann eben auch wieder für Spenden oder so verwendet. Das weiß man ja bei der Foundation dann als nicht so ganz genau, also wann das dann eben da eingesetzt wird, beziehungsweise müsste man dann eben spezieller mal nachvollziehen. Aber hier eben in dem Fall hat es im letzten Quartal nur zwei Verkäufe gegeben. Ganz anders hat die Sache bei Daniel Loeb ausgesehen. Der ist mittlerweile auch recht bekannt, dass es da sehr viel Bewegung gibt. Also alleine über die Bewegung könnte man zwei Folgen machen. Also waren so ungefähr 15 Sachen auf der Kaufseite und auch nochmal genauso viel auf der Verkaufseite. Was auffällig war, er hat tatsächlich Meta verkauft beispielsweise, waren auch immerhin 2% in seinem Portfolio. Er hat ansonsten aber auch einige unbekanntere Aktien verkauft. Er hat aber auch Aktien wie Taiwan Semiconductor, Amazon und Microsoft reduziert tatsächlich. Und er hat vor allem so im Gesundheitsbereich ordentlich zugelangt. Thermo Fisher hat er neu gekauft, allerdings nur 0,4% Portfoliogewichtung. Danaher-Position, die hat er mehr als verzehnfacht. Das war auch mal früher eine seiner größten Positionen, die Danaher-Aktie. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Aktuell ist es Pacific Gas and Electric seine Größe. Dann kommt Nvidia, Amazon, Microsoft. Also gerade im Tech-Sektor sind es wahrscheinlich eher so ein bisschen Anpassungen gewesen, dass es nicht so überhand nimmt, weil Daniel Loeb oft auch einer war, der zwar viele Positionen bei sich im Portfolio hat, aber es immer wieder geschafft hat, so mit seinen Top 7, 8 Aktien so ein breites Spektrum abzubilden. Also er ist immer einer, wo recht breit diversifiziert ist mit wenigen Aktien und dann hat er oft eben noch viele kleinere Positionen dann, ja. Ansonsten bei den Neukäufen ist auch Wix.com mit dabei gewesen, Spotify, Alibaba. Er hat tatsächlich Chipotle gekauft. Also das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also bei den Superinvestoren, auch da merkt man gerade, ja, es geht dieses Mal nicht, dass viele Aktien nur auf der Kaufseite und viele nur auf der Verkaufsseite sind. Also diesmal ist es echt bunt gemischt gewesen, so bei den bekanntesten und spricht auch eben dafür, wie volatil und auch wie, ja, fragil das Ganze aktuell ist. Also man kann es halt überhaupt nicht oder nur sehr schwer einschätzen, so wie es jetzt so die nächsten Wochen und Monaten weitergeht und selbst die Superinvestoren sind sich da recht uneinig. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, check gerne mal unseren Affiliate-Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes zum Smart Broker aus. Und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Denkt dran, wenn ihr heute nichts vorhabt, besucht mich ja in Frankfurt, werft ihm irgendwie mal ein paar faule Tomaten an den Kopf oder so
Oder
mit
den
einem
Anhänger am
Gruß von mir.
Flughafen, na, tschüss sagen. Oder du fliegst doch irgendwann, ne?
Genau, ich fliege am Sonntag, ja,
Am
genau.
Sonntag.
Genau, also wenn ihr am Sonntag am Fraport seid, könnt ihr mal nach mir Ausschau halten. Also ich unterstütze auf jeden Fall die Fraport-Aktionäre kräftig und dann bis bald. Macht's gut.
Na,
Ciao.
ciao.